O-Ton. O-Ton, der phoniatische Wissenspodcast zum Mitnehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bereits in der Juni-Ausgabe unseres Phon-O-Tons haben wir über bösartige Erkrankungen des Kehlkopfes gesprochen. Hierbei kam auch schon zur Sprache, dass in manchen Fällen zur Therapie der Kehlkopftumore auch eine totale Kehlkopfentfernung notwendig werden kann. Der Fachausdruck hierfür ist totale Laryngektomie. Als Phoniater betreue ich schon seit Jahren Patienten nach Tumoroperationen und insbesondere auch nach Laryngektomie. Die Arbeit mit diesen Patienten ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Hat der Kehlkopf, wie wir in den vergangenen Folgen des Phon-O-Ton schon hören konnten, vielfältige Aufgaben. Die Einschränkungen, die durch einen Kehlkopftumor oder durch dessen Therapie entstehen können, sind vielfältig und nicht immer nur von der Größe des Tumors, sondern auch von der Lage abhängig. Grundsätzlich ist das erste Ziel einer onkologischen Therapie, wenn möglich, eine Heilung. Dies ist natürlich abhängig von der Ausdehnung des Tumors. Erst in zweiter Linie stellt sich die Frage nach der zu erwartenden postoperativen Organfunktion. Also insbesondere nach der Atmung, dem Schlucken, als auch der Stimmgebung mit der Artikulation. Sie merken schon, dass all diese Bereiche einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität haben. Stellen Sie sich vor, Sie können nicht mehr normal, wie Sie es gewohnt sind, Ihre Stimme produzieren. Oder das Schluckvermögen ist eingeschränkt und Sie können nicht in der Öffentlichkeit in einem Restaurant ohne aufzufallen essen. Dies gilt auch für die Atmung. Brauchen doch einige unserer Tumorpatienten einen Luftröhrenschnitt, um konstant und sicher atmen zu können. Viele Studien haben schon gezeigt, dass ein Luftröhrenschnitt einer der wesentlichen Faktoren für die betroffenen Patienten ist, welche die Lebensqualität einschränkt. Der Kehlkopf ist eine Art Wächter über Luft- und Speisewege. Häufig findet man in der Literatur, dass Luft- und Speisewege voneinander getrennt sind. Es ist eine akademische Diskussion, wo nun Luft- und Speisewege sind und ob diese getrennt sind oder ob die Speisewege um die Luftwege drumherum führen. Im Endeffekt ist der Kehlkopf an einer ganz entscheidenden Stelle an den Atemwegen und der Schluckstraße. Was passiert nun, wenn ein Patient eine totale Kehlkopfentfernung braucht? Bei der Entfernung des Kehlkopfs werden Luft- und Atemwege voneinander getrennt. Der Rachen wird dann mit einer speziellen Naht vernäht, sodass ein geschlossenes Schlauchsystem für die Speisewege wieder entstehen kann. Die Luftröhre wird, wie schon erwähnt, vorne am Hals als ein sogenanntes Tracheostoma ausgeleitet. Man nennt solche Patienten auch manchmal Halsatmer. Diese Patienten sind auf das Tracheostoma angewiesen. Dieses hat auch Auswirkungen auf die Lebensqualität und den Alltag. Ein Vorteil von der Trennung der Luft- und Speisewege durch die Operation ist, dass prinzipiell nun aus anatomischer Sicht ein Verschlucken von Speise in die Lunge, man nennt dies Aspiration, nicht mehr möglich ist. Dies wird häufig als ein Vorteil genannt, hat doch meistens eine bösartige Erkrankung des Kehlkopfes zur Folge, dass die Atmung schlecht ist, das Schluckvermögen schlecht ist oder beides eingeschränkt und es zu immer wiederkehrenden Aspirationen kommt. Wenn der Kehlkopf entfernt werden musste, fehlt dem Menschen das stimmgebende Organ. Der Kehlkopf agiert dabei wie ein Tongenerator. Wir sprechen von Stimme. Die Bildung von Sprache ist noch einmal etwas anderes. Wir brauchen, um aus dieser Stimme, aus diesem Ton Sprache zu bilden, unsere Artikulationsorgane als auch die unterschiedlichen Resonanzräume in unserem Schädel. Diese Resonanzräume nennen wir Vokaltrakt. Einem laryngektomierten Patienten fehlt also dieser Tongenerator. In der Regel wird bei der Operation an den Artikulationsorganen am Vokaltrakt nichts oder nicht wesentlich etwas verändert. So liegen diese artikulatorischen Fähigkeiten brach. Es bräuchte nur einen Ton, damit Sprache wieder möglich ist. Wir können Patienten nach einer totalen Kehlkopfentfernung unter bestimmten Voraussetzungen wieder zur Stimme bringen. Am häufigsten wird dabei ein sogenanntes Stimmventil, auch Stimmschandventil genannt, eingesetzt. Hierfür wird eine kleine Verbindung zwischen dem Stumpf im oberen Anteil der Luftröhre und dem oberen Anteil der Speiseröhre bzw. dem Übergang der Speiseröhre in den Rachen, dem sogenannten pharyngoösophagealen Element, gebildet. Häufig kann dies schon als Punktion im Rahmen der Operation im Rahmen der totalen Kehlkopfentfernung erfolgen. Nun sind Luft- und Speisewege wieder miteinander verbunden. Speichel und Speise könnten also theoretisch übertreten und in die Lunge laufen. Damit dies nicht geschieht, wird in die Punktionsstelle ein kleiner Stopfen, ein Silikonventil, eingelegt. In diesem Silikonventil ist eine kleine Klappe enthalten. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie eine Katzenklappe, die nur in eine Richtung aufgeht. Hierüber kann Luft aus den Atemwegen über das Stimmschandventil in das pharyngoösophageale Element gebracht werden und die Schleimhaut im Rachen bzw. im oberen Anteil der Speiseröhre fängt an zu schwingen. Ein Ton entsteht. Ein Ton, auf den die Artikulationsorgane nur gewartet haben. Dieser Ton kann nun weiter verarbeitet werden durch den Vokaltrakt mit den Artikulationsorganen. Sprache entsteht. Natürlich braucht es hierfür Übung und natürlich braucht es hierfür auch eine gute Anpassung der Trachealkanüle. Um nun Luft von den Luftwegen über das Stimmschandventil in das schwingende Element der Speiseröhre bzw. des Rachens zu bringen, muss der Luftröhrenschnitt, mit Kanüle oder ohne, entsprechend verschlossen werden. Das kann mit dem Finger geschehen, ist aber unkomfortabel. Vielmehr haben sich fingerfreie Sprechventile bewährt, die auf die Trachealkanüle aufgeklickt werden und bei einem erhöhten Ausatemdruck, so wie man ihn ansetzt, um Stimme zu produzieren, sich automatisch verschließen können. Atmet der Patient locker weiter, öffnet sich dieses Ventil wieder und ein Einatmen ist möglich. Hierfür ist eine gute Atemtechnik notwendig. Dieses ist etwas, was die Patienten lernen müssen, mit einer guten physiologischen Atmung die Luft locker durch das Stimmschandventil zu bekommen. Dort steht nun die logopädische Therapie an erster Stelle und hier sind Inhalte aus der richtigen Atemtechnik wichtig. Ein Stimmschandventil muss natürlich auch gepflegt werden, denn auf der einen Seite strömt die Atemluft entlang und Sekrete können auf der Oberfläche eintrocknen. Auf der anderen Seite des Ventils ist die Speiseröhre. Hier fließt die Speise entlang. Kleinere Reste können sich festsetzen und das Ventil verschmutzen. Eine Verschmutzung der Klappe würde auch eine eingeschränkte Funktion bedeuten und unter Umständen eine Verringerung des Luftstromes in das schwingende Element oder gar im schlimmsten Fall ein schlechtes Abschließen, sodass Speise nun doch wieder in die Luftröhre gelangen kann und im schlimmsten Fall eine Lungenentzündung entsteht. Daher muss dieses Ventil regelmäßig gereinigt werden. Man kann dies durch den Luftröhrenschnitt hindurch mit einem kleinen Bürstchen machen. Natürlich, ein solches Stimmschandventil ist ein Fremdkörper, ist kein körpereigenes Gewebe. Und damit ist eine begrenzte Lebensdauer vorgegeben. Irgendwann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo das Ventil nicht mehr funktioniert, es undicht ist und der Patient sich, wie gesagt, verschluckt. Dann muss ein solches Ventil auch einmal ausgetauscht werden. Dieses kann in den meisten Fällen unkompliziert im Rahmen einer ambulanten Vorstellung bei einem HNO-Arzt erfolgen. Patienten mit einem Stimmschandventil sind also einmal mehr nicht nur im Rahmen ihrer Tumornachsorge, die regelmäßig stattfinden sollte, sondern auch im Rahmen der Pflege des Stimmschandventils an ihren HNO-Arzt gebunden. Es gibt weitere Möglichkeiten, eine Ersatzstimme zu produzieren. Hier ist in erster Linie die sogenannte Ruktusstimme zu nennen.
Bei der Ructusstimme, auch Speiseröhrenstimme genannt, wird aktiv Luft in die Speiseröhre eingebracht. Die Luft strömt nach oben durch das pharyngoösophageale Element, unser schwingendes Element. Ein Ton entsteht ähnlich wie beim Stimmschandventil und dieser Ton kann durch unsere Artikulationsorgane weiter verarbeitet werden. Aber die Speiseröhre, die hier wie ein Windkessel funktioniert, kann nur 100 Milliliter Luft aufnehmen. Somit muss diese Luft möglichst effektiv für eine Stimmgebung und damit für das Sprechen genutzt werden. Natürlich können dadurch nur kurze Sätze entstehen. Der Patient muss oft zwischenatmen bzw. oft wieder Luft in die Speiseröhre einbringen. Demgegenüber hat das Stimmschandventil einen eindeutigen Vorteil. Hier kann das gesamte Lungenvolumen genutzt werden. Also maximal 3 bis 5 Liter können wir an Luft verwenden, um Stimme zu produzieren. Das bedeutet für den Patienten, dass er auch mit einem Stimmschandventil, auch mit einem Tracheostoma lange Sätze sprechen kann. Demgegenüber ist die notwendige Verbindung zwischen Luft- und Speisewegen, die sogenannte Stimmfistel, als Nachteil zu nennen. Können hierüber doch rein theoretisch Speisen und Getränke in die Luftröhre und damit in die Lunge gelangen. Ein Patient, der die Ructusstimme, die Speiseröhrenstimme gelernt hat und kein Stimmschandventil hat, der kann sich auch nicht verschlucken. Ein Vorteil der Speiseröhrenstimme. Es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten, Ersatzstimmen zu produzieren. Eine Möglichkeit ist Spezialität unseres Hauses, die sogenannte Laryngoplastik nach Hagen. Hierbei wird im Rahmen der Operation, im Rahmen der totalen Kehlkopfentfernung, durch ein Hauttransplantat vom Unterarm ein kleines Rohr geformt, was dann ähnlich wie das Stimmschandventil zwischen dem Stumpf der Luftröhre und dem Rachen eingebracht wird. Vorteil ist, dass man körpereigenes Material verwendet. Es gibt ein paar Kniffe bei dieser Technik, sodass eben keine Aspiration erfolgen kann, dass keine Speise durch dieses Rohr, durch diese Laryngoplastik in die Luftwege gelangen können. Damit können die Patienten das schwingende Element genauso bedienen, sind aber nicht auf ein Stimmschandventil und damit auf einen Wechsel dieses Fremdkörpers angewiesen. Die letzte Variante ist der sogenannte Elektrolarynx. Das kennt man vielleicht aus früheren Zeiten. Zum Glück sieht man diese Patienten nur noch selten, denn bei dieser Art von Ersatzstimme wird ein kleiner Schwingungsgeber an den Mundboden angepresst. Dieser Schwingungsgeber überträgt die Schwingungen auf das Gewebe im Mund. Schwingungen entstehen, ein Ton entsteht und wie vorher auch, dieser Ton kann durch die Artikulationsorgane weiter verwendet werden. Der Klang dieses Elektrolarynx ist unnatürlich. Man muss sehr genau üben und man braucht immer eine Hand. Am Gerät ist somit eingeschränkt. In schwierigen Situationen kann aber der Elektrolarynx eine wichtige Stütze bei der Kommunikation sein oder gar einmal Zeiten überbrücken. Die Grundlage für alle Ersatzstimmen ist immer die genaue Artikulation der Artikulationsorgane im Vokaltrakt. Der Ton kann noch so gut entstehen. Wenn die Artikulation verwaschen ist, wenn sie nicht exakt genug ist, dann kann dieser Ton nicht gut weiterverarbeitet werden. Die Technik, die dem zugrunde liegt bei kehlkopflosen Patienten, ist das sogenannte Pseudoflüstern. Wer das perfekt beherrscht, der kann den Ton, der in irgendeiner Art und Weise entsteht, optimal weiterverwenden. Bei all den Gedanken über Stimmrehabilitation nach totaler Kehlkopfentfernung darf man natürlich das oberste Ziel, nämlich die Tumorkontrolle, die Tumorfreiheit des Patienten, der Patientinnen, nicht aus dem Auge verlieren. Zur Therapie gehören oftmals nicht nur die chirurgischen Verfahren, sondern auch eine Strahlentherapie oder gar auch eine anschließende Chemotherapie. Diese Therapien sind wichtig, haben aber natürlich Nebenwirkungen. Nebenwirkungen, die zum Beispiel die Qualität der Ersatzstimme einschränken können. Die totale Laryngektomie bedeutet für den betroffenen Patienten einen entscheidenden Einschnitt in sein tägliches Leben. Natürlich steht hierbei der Luftröhrenschnitt an einer der obersten Stellen, was die Einschränkungen angeht. Auch die Folgen der Operation und der Bestrahlung spielen hierbei eine große Rolle. Unser wichtigstes Ziel in der Betreuung und Behandlung der Patienten ist, ihnen in möglichst vielen Bereichen eine Grundlage zu geben, um am gesellschaftlichen Leben zumindest wieder zum Teil teilzuhaben. Wichtigstes Merkmal hierbei ist eine Stimmgebung. Wir haben nun gehört, wie Stimmgebung durch eine Ersatzstimme nach Entfernung des Kehlkopfes wieder stattfinden kann, was für Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Techniken haben, dass es natürlich Übung braucht, von alleine lässt sich so etwas nicht anwerfen. In den nächsten Folgen des Phon-O-Tons werden wir unterschiedliche Patienten hören, die von ihren Erfahrungen nach einer totalen Kehlkopfentfernung berichten. Diese Patienten haben auch unterschiedliche Erfahrungen bei der Rehabilitation ihrer Stimme gemacht. Hier geben sie uns spannende und manchmal auch erfreulicherweise mit einem leichten Zwinkern humorvolle Einblicke in ihr aktuelles Leben, aber auch auf die Hürden, die sie in der Vergangenheit nehmen mussten und auf die Hürden, die unter Umständen in der Zukunft noch auf sie zukommen. Unsere Aufgabe ist es, unsere Patienten hier bestmöglich zu begleiten, aufzuklären und zu unterstützen.
Das war Phon-O-Ton, ein Podcast des IZSS der Universitäts-HNO-Klinik Würzburg. Idee und Produktion Fabian Kraus. Würzburg 2021.